Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind on the road in Frankfurt unterwegs, heute zu Gast bei der Deka. Freue mich sehr, wir müssen mal dringend natürlich ein Update machen zu den Kapitalmärkten. Wo sind wir, wo geht's die Reise hin und was machen wir damit? Und wir waren im letzten Jahr, im Dezember haben wir gerade festgestellt, das letzte Mal bei hier zu Gast, war ein richtig spannendes Gespräch, knackig und ziemlich auf den Punkt. Deswegen freue ich mich natürlich aufs heutige Gespräch. Neben mir hier sitzt der Leiter Kapitalmärkte und Anlagestrategie, Joachim Schallmeier. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Freut mich sehr. Ja, Mensch, letztes Jahr haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Da hatten wir schon so den ersten großen Tech-Run. Und dann hat er natürlich auch so latent, logischerweise jeder das Gefühl, ob das so im gleichen Tempo weitergeht. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir feststellen, überwiegend ist das Tempo hochgehalten worden. Kommen wir so langsam, aber sicher, auch wenn wir mal so ein bisschen Richtung Bewertungsniveaus schauen, an so einen Punkt, wo man sagt, man muss jetzt gerade vielleicht nicht 100% investiert sein. Ist auch okay, wenn man mal ein bisschen Cash hat für Rückkäufe, die dann günstiger vielleicht kommen.
Ja, ich denke schon. Also sowohl für den Gesamtmarkt als auch für den Tech-Sektor. Wir sind jetzt, wenn wir ins vierte Quartal schauen, eher etwas vorsichtiger, was die Entwicklung anbelangt. Also diese starke Dynamik, die wir an den gesamten Aktienmärkten gesehen haben, ja, die sollten wir jetzt nicht ins Q4 dann fortschreiben und 25, ja. Wir glauben schon, da geht ein bisschen Dynamik raus, auch in den USA. USA hat ja wirklich ist davongezogen allen anderen. Ich meine, wir haben ein super Aktienmarktjahr gehabt, wirklich in allen Regionen, aber die USA waren mal wieder outstanding. Mhm. Ja. Und das ist natürlich nach wie vor, liegt es an diesen Technologie-Plattform-Monopolunternehmen. Ja. Und da geht ein bisschen die Dynamik jetzt auch langsam raus. Aber das ist ja auch zu erwarten. Also die können ja auch nicht jedes Jahr ihre Gewinne verdoppeln. Ja. Das heißt, da geht die Dynamik raus. Ich glaube, man muss jetzt keine Angst haben, dass da von einem Quartal zum anderen ein Gewinneinbruch stattfindet. Ja, das nicht. Also dass die jetzt plötzlich überraschend, ich meine, wir haben jetzt die Quartalszahlen vor der Tür, und dass jetzt plötzlich dann wirklich Gewinneinbrüche berichtet werden oder extreme Enttäuschung, das glaube ich nicht. Ja. Mhm. Aber wir haben ja im letzten Quartal schon gesehen, die Erwartungshaltung ist halt hoch. Und wenn man dann nicht mehr haushoch übertrifft, ja, dann setzt die Enttäuschung ein. Und das ist so ein bisschen das Muster. Das heißt, diese sieben Unternehmen, Tesla kann man fast rausnehmen, es sind nur noch sechs Unternehmen, die liefern pro Quartal ungefähr 120 Milliarden an Einkommen, Net Income ab. Ja. Das ist ungefähr ein Drittel vom gesamten S&P 500. Ja. So, das wird jetzt nicht einbrechen, aber es wird eben auch nicht mehr mit 40-50% anwachsen. So, wenn das immer noch mit 20% zulegt, dann ist es natürlich immer noch eine super Unterstützung. Ja. Mhm. Jetzt sind natürlich die Sachen schon hoch bewertet, also deswegen genau, was Sie sagen, das ist, birgt so ein bisschen Enttäuschungspotenzial. Ja. Nicht, dass jetzt die Gewinne da plötzlich einbrechen, sondern dass eben die Erwartungen nicht dauerhaft so stark übererfüllt werden können. Und das wird dafür sorgen, dass wir so ein bisschen diese Rotation weiter am Aktienmarkt sehen. Das sehen wir schon seit einem Quartal. Ja. Und es wird weitergehen. Also diese Zugpferde, diese MAG 7, die wirklich alles vorangetrieben haben, da geht so ein bisschen die Dynamik raus. Und gleichzeitig kommen die anderen aber, denn die US-Wirtschaft, die überrascht weiter positiv. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir diese Rotation, die ist nicht ganz ungefährlich, weil natürlich die Marktteilnehmer recht einseitig positioniert sind. Und wenn dann eine einseitige Positionierung ist, so ein bisschen Enttäuschung, also da kann es schon noch jetzt ein bisschen ein paar Hiccups geben. In der Summe, wenn wir da in 6 Monaten zurückkommen, dann wird das alles relativ okay für den US-Aktienmarkt verdaubar gewesen sein. Ja.
Ja, also zu dem Ganzen, was so laufen könnte, was nicht, kommen wir gleich noch ein bisschen. Jetzt haben wir ja die Zinswende in den USA ist nun endlich vollzogen. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen ja dieses selbe Spielchen. Im ersten Schritt sind alle wieder total geil auf Goldilocks und wir haben wieder wahnsinnig viel Zinssenkungsfantasie drin für die nächsten Sitzungen bis ins Frühjahr durch. Wenn man mal Fedwatch Schulg anschaut, ist, glaube ich, bis März oder April, habe ich heute Morgen geguckt, durch, sind wir immer über 50% Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung. Gleichzeitig haben wir ja nach wie vor ein relativ schönes Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Wenn man S&P anschauen, sieht man ja auch ab dem 4. Quartal soll der Rest neben dem MAG 7 auch mal an Dynamik, was die Wachstumsraten angeht, zunehmen. Das alles zusammen passt ja eigentlich nicht. Also entweder sind am Ende des Tages die Zinssenkungsfantasien zu hoch oder vielleicht die Erwartungen an das Gewinnwachstum. Eins von beidem wird ein wenig Enttäuschungspotenzial bieten, wenn man das nicht so peu à peu wieder auspreist, ne?
Ja, wahrscheinlich eher auf der Zinsseite sogar. Für uns kam dieser 50-Basispunkte-Schritt eher überraschend. Wir waren der Meinung, die US-Konjunktur ist ausreichend stabil. Das reicht, wenn die mit 25 Schritten vorangehen, ja. Jetzt sind sie mit 50 vorangeprescht, das ist okay. Markt hat es ja insgesamt gut aufgenommen, aber die Fed Funds Erwartung, also die Erwartung an weitere Zinssenkungen, die sind natürlich dann, haben dann an Fahrt aufgenommen. Und das ist jetzt ja schon deutlich zurückgedreht worden. Ja. Und mittlerweile ist der Markt ja auch wieder in dem Camp, dass er sagt, naja, eigentlich lagen kleinere Schritte. Das ist auch genau das, was wir glauben. Es reichen kleinere Schritte, weil die US-Wirtschaft ausreichend stabil ist. Ja, es ist ausreichend stabil. Die hat eher wieder auf der positiven Seite überrascht. Arbeitsmarkt ist intakt. Das war ja die Sorge, dass dann plötzlich dann die Bremsschuhe am Arbeitsmarkt dann kommen. Wir haben jetzt den letzten Arbeitsmarktbericht gesehen über den Erwartungen. Die Inflation kommt nur langsam runter, aber es ist ja auch so erwartet, dass sie langsam runterkommt. Also da sind wir auf dem Zielpfad. Die Unternehmensgewinne, Erwartungen sind deutlich nach unten revidiert worden. Ja. Wir sind mittlerweile nur noch bei 5% Gewinnwachstum für dieses Quartal. Wir glauben, das wird deutlich übertroffen. Also wir glauben am Ende des Tages, dass die US-Unternehmen da wirklich bei 10% rauslaufen werden. Ja, also da ist uns dieses Stöckchen ein bisschen zu niedrig gehängt worden jetzt von Analystenseite, weil einfach die US-Konjunktur einfach im guten Momentum nach wie vor ist. Und deswegen, kleinere Senkungen, das reicht aus. Wenn wir jetzt eher noch mal einen großen Schritt sehen würden, würde es eher den Aktienmarkt verschrecken. Ja, weil dann wirklich jeder sich fragen würde, vielleicht weiß die Fed jetzt doch mehr. Die Datenpunkte, die wir volkswirtschaftlich bekommen und die Unternehmensnachrichten, die jetzt vermeldet wurden, die geben einen großen Schritt nicht her.
Aber also, wenn eure Annahme und Prognose für dieses 3. Quartal so eintrifft, dann ist aber ein Haufen Momentum nach oben für die Aktien ja eigentlich drin, ne?
Naja, man darf
Also wir hatten ja jetzt, sagen wir mal, 2 Quartale, die jetzt, wo die Bilanzsaison nicht so wahnsinnig gut war, obwohl die Latte teilweise schon recht niedrig hing, mit eben ein paar größeren Ausnahmen, aber insgesamt war die Reaktion deutlich negativer, als es die Quartale davor der Fall war. Ja. Und wenn wir natürlich jetzt breite Markt rechnet mit dem 3. Quartal eher mit so einer kleinen Delle, in Anführungszeichen, zumindest was das Wachstum angeht. Wenn das nicht kommt, dann ist ja viel Luft nach oben wieder.
Ja, also 2 Dinge. Also einmal, das ist das übliche Spiel, im Vorfeld runterrevidieren und dann werden die niedrigen Prognosen übertroffen. Also muss man damit rechnen, dass wenn wir jetzt bei 5% stehen, dass wir so im Schnitt sowieso bei 7 bis 7,5 rauskommen. Ja. Aber wir gehen davon aus, dass es tatsächlich ein bisschen besser noch wird und das sollte den Markt Richtung Ende Q4 dann wirklich auch stabilisieren. Also man sieht dann, dass die Konjunktur durchhält, dass die Fed langsam weniger restriktiv wird. Wir sind ja noch restriktiv, weniger restriktiv wird. Dann kommen die Aktienrückkäufe auch wieder zurück nach der Berichtssaison. Ja, das ist ja auch nochmal ein Volumen, was da reinkommt. Und damit der US-Markt wird einen super Aktienmarkt ja haben. Ja, da gehen wir fest von aus. Jetzt im Oktober wird es noch ein bisschen kritisch. Ich meine, wir haben Geopolitik, die stört. Wir haben die US-Wahlen noch erstmal abwarten. Also, dass sich da die Anlegerinnen und Anleger jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten, vor allen Dingen, nachdem wir so einen super Aktienmarkt ja hatten, ist ja klar. Warum sollte man jetzt unbedingt schon ins Risiko gehen? Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Also jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltender agieren, aber Richtung Jahresende, das sieht schon fundamental vernünftig aus.
Was wären so die größten Risikoherde für die Aktienmärkte in den kommenden, ich weiß nicht, 6 Monaten oder so?
Naja, also die Geopolitik, die irgendwo einen Angebotsschock produziert, ja. Das ist immer natürlich der Störfaktor. Ja. Das werden wir sehen. Ich meine, da muss man immer die Messlatte sozusagen anlegen. Sind die Eskalationen derart, dass wirklich die Weltwirtschaft in Gefahr läuft, hier unterbrochen zu werden? Also sprich Ölpreis. Jetzt haben wir einen Ölpreisanstieg von $10 gesehen die letzten Tage. Also da nimmt die Nervosität schon ein bisschen zu. Da werden wir sicherlich in den nächsten 2-3 Wochen eher klarer sehen, wie es da im mittleren Nahen Osten weitergeht. So, das ist immer so ein Störfaktor, den müssen wir jetzt im Blick behalten. Ansonsten ist entscheidend, dass das wirtschaftliche Momentum hält. Und da haben wir jetzt eher mal ein bisschen Enttäuschung bekommen, gerade aus dem verarbeitenden Gewerbe. Ja, das sieht einfach nicht so aus, als wenn da irgendwo so ein Impuls kommt. Aber man darf nicht vergessen, in der Summe ist es stabil. Ja, wir haben eine stabile Expansion weltweit, ja, also nicht in Deutschland, aber im Rest der Welt. Ja. Ja. Und das ist diese globale, stabile Expansion, die am Ende des Tages ja diese ganzen Störfaktoren dann abmildert und man erkennen wird, okay, wir haben ein Grundrauschen da und ein Grundrauschen heißt einfach, wir haben ein Gewinnwachstum da und das ist einfach das, was dann auf längere Sicht die Aktienmärkte auch weiter stabilisieren wird und nach oben bringt.
Jetzt haben wir natürlich, gibt ja die berühmte Fondsmanager-Umfrage der Bank of America einmal im Monat und was sich da immer so als Sell-Risk die letzten Monate mehr und mehr festgesetzt hat, wäre als potenzielles eben größtes Risiko, dass die Amerikaner doch in eine Rezession irgendwann rutschen in den nächsten Monaten. Mhm. Wie groß würden Sie das Risiko bewerten?
Naja, also bis jetzt hat man sich ja immer gewundert, wie stabil eigentlich die US-Wirtschaft war. Und jetzt hatten wir sogar erst vor 2 Wochen ja die Revision des Bruttosozialprodukts, das massiv nach oben revidiert wurde. Also die US-Wirtschaft ist sogar in einem noch stabileren Zustand, als man gedacht hat. Es hat ja so ein bisschen die Nervosität zugenommen, dass den Amerikanern dann doch irgendwann mal die Sparquote zu niedrig wird, dass man zu sehr über die Verhältnisse lebt. Ja. Das wurde jetzt alles nach oben revidiert. Das heißt, das Polster ist eigentlich noch mal ein bisschen höher. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt zeitnah in eine Rezession abgleiten, eigentlich noch geringer.
Ja. Aber ich glaube, dass ja genau daher auch diese Angst ein bisschen kommt in den Umfragen, weil diese Daten natürlich, das weiß man in den USA, halt sehr, sagen wir mal, Pi mal Daumen sind. Also man weiß es immer nicht so genau und auch die Amerikaner stellen ja immer erst sehr viel später fest, ups, wir wären da in der Rezession gewesen, aber jetzt ist schon wieder vorbei. Also es ist ja oft dieses, ne? Ja. Denselben Effekt, den wir jetzt nach oben korrigiert gesehen haben. Und ich glaube, daher kommt doch dieses Risiko, diese Risikoidee, dass man eben vielleicht in manchen Daten noch viel zu viel Optimismus hat. Aber ups, vielleicht kommt das in ein paar Monaten, wird das nach unten korrigiert.
Genau, also das ist ja
zurückblickend. Zeigt sich nicht, aber
ja, absolut. Ne? Das ist Rückspiegel, dass man sagt, okay, eigentlich sind wir auf einem viel höheren wirtschaftlichen Niveau gewesen, als wir gedacht haben. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, kommt jetzt das Cliff going forward, ne, nach vorne hin? Und da stehen die Stimmungsindikatoren und diese zeitnahen Indikatoren, die deuten darauf nicht hin, denn die Konsumentenstimmung, die ist nach wie vor gut. Die Stimmung am Häusermarkt in den USA trotz der höheren Finanzierungskosten ist vernünftig. Der Arbeitsmarkt, ja, auch zurückblickend, aber auch die Surveys, also Einstellungsbereitschaften und alles, was so ein bisschen zeitnäher ist, deutet darauf hin. Und wenn wir jetzt eben noch über die Berichtssaison dann wirklich sozusagen einen Echtzeitcheck von den Unternehmen bekommen, und da jetzt nicht sonderlich vorsichtige Töne dominieren sollten, dann kann man schon davon ausgehen, dass einfach das Grundrauschen der US-Wirtschaft nach wie vor anhält und eben jetzt nicht kurzfristig im 4. Quartal dann wirklich droht, dass wir da plötzlich wieder erwarten, dann plötzlich negative volkswirtschaftliche Daten bekommen sollen. Mhm. Ja.
Wir haben es gerade schon angedeutet, Europa ist natürlich, wir sind in in Welten mit verschiedenen Geschwindigkeiten und natürlich vor allem in Deutschland, wo wir jetzt eben die finale Korrektur haben, dass es wohl ja mal eine kleine Rezession geben wird oder ein kleines Rezessionsjahr geben wird. Wie optimistisch seid ihr für Europa insgesamt?
Also in Europa ist die Spannbreite riesig mittlerweile. Ja. Deutschland ist und bleibt da das Schlusslicht. Ja. Rezession ist auch nochmal nach unten revidiert worden. Bis hin zu Spanien, die, ja, man kann schon sagen, fast eine boomende Volkswirtschaft haben. Ja. Also das ist wirklich eine große Diskrepanz. Für Deutschland kann man einfach aufgrund der Gesamtgemengelage nicht positiver werden. Ja, also ich glaube, das wird ein ganz, ganz schwieriger, steiniger Weg, hier wirklich Wachstumsimpulse wieder zu setzen. Ja? Ja. Und das Dramatische, und das ist ja das eigentlich Dramatische, ist ja nicht nur, dass wir nicht wachsen, ja, sondern dass der Rest der Welt an uns vorbei wächst in der Zeit. Ja? Also wir bleiben ja stehen, und stehen bleiben ist schon mal blöd. Ja? Aber wenn der Rest der Welt halt mit 3% expandiert, dann ist es natürlich noch mal weniger vorteilhaft. Und das ist, glaube ich, das, was man jetzt zunehmend einfach auch spürt, überall. Ja? Und man kann nur hoffen, dass genau das dann auch ausreicht, dass dann in den nächsten Jahren dann entsprechend wirklich dann auch die Stellschrauben gedreht werden, auch hier wieder mehr Wachstum zu generieren. Rest Europa sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben selbsttragendes Wachstum in vielen Volkswirtschaften. Wir haben zusätzlich ja noch die großen Programme, Next Generation EU. Das sind ja vom Volumen her auch wirklich riesige Programme. Über einen Zeitraum von 7 Jahren sind es teilweise 10% vom Bruttosozialprodukt, die da reinfließen. Also fast ein Wachstumsimpuls von knappen Prozent pro Jahr, jetzt je nachdem, wie viel dann auch wirklich ankommt. Also das haben wir im Hintergrund, und wir haben natürlich schon die Perspektive, dass auch tatsächlich Investitionsprogramme in Zukunft umgesetzt werden. Wir haben ja auch die Größenordnung, die da notwendig sind. Wir haben den Draghi-Plan, ja, 700 bis 800 Milliarden pro Jahr, einfach um den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist ja auch schon mal was Besonderes. Also das sind schon große Anstrengungen notwendig, aber die werden auch sicherlich angegangen in den nächsten Jahren.
Und es ist ja auch ganz spannend, wenn man nimmt Italien oder so, war im ersten Jahreshälfte einer der besten Märkte performancemäßig nach den großen S&P und Nikkei und so. Ja, das darf man auch immer nicht vergessen. Auch da war so ein bisschen unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Absolut. Also ich meine, die Aktienmärkte in Europa haben sich insgesamt ja auch gut entwickelt. Ja. Also das muss man schon sagen, egal ob das jetzt die lokalen jeweiligen sind, Kakaron, IBEX, DAX und so weiter, Eurostoxx 50, Stoxx 600 auch mit Allzeitrekorden. Ja. Also die Aktienmärkte haben sich gut entwickelt. Liegt ja auch daran, dass die Unternehmen ein bisschen besser durchgekommen sind. Aber auch da nehmen natürlich die Bremsspuren schon zu. Also wir erwarten für Europa eben auch nur Stagnation der Gewinne, vielleicht 1-2 Prozentpunkte Wachstum in diesem Jahr. Also da sieht man schon, das ist nicht mehr viel. Genau, ja. Und dafür, dass wir die Bewegung an den Aktienmärkten eben gesehen haben, heißt es ja nichts anderes, dass sie sich die Bewertung ausgeweitet haben. So. Und diese Bewertungsausweitung, die kann natürlich nur bis zum gewissen Grad dann fortgeführt werden. Das ist jetzt so diese Kombination aus, ja, noch stabiler Weltwirtschaft und die EZB wird senken und die Zinsen werden weniger restriktiv und so. Diese Gemengelage, das ist okay. Und wir sind ja auch noch nicht sonderlich hoch bewertet in Europa. Ja, wir sind ja erst so ganz leicht über langjährigen Durchschnittswerten. Aber jetzt da deutlich über langjährige Durchschnittswerte von den Bewertungen hochzugehen, ohne dass dann irgendwie
die Gewinnperspektive, was herkommt.
Also nicht ein Quartal mal, vielleicht 2 Quartale, aber ist natürlich nicht gesund dann.
Jetzt hatten wir ja wenn wir quasi noch einen Schritt weitergehen, in China jetzt mal den ersten großen oder die ersten größeren Stimuli-Paketchen. Da sprach dann schon der eine oder andere im Zuge wahrscheinlich der mal kurzfristig steigenden Aktienkurse schon, dass das der große Whatever-It-Takes-Moment gewesen wäre für die Chinesen. Klingt mir ein wenig optimistisch. Wenn man es in Relation setzt, ist das auch nicht viel mehr als ein Strohfeuer, ne?
Ja, das ist jetzt die große Frage, ob es wirklich beim Strohfeuer bleibt oder ob jetzt richtig was nachkommt nochmal. Das Strohfeuer hat erstmal gezündet, muss man auch sagen. Also viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Klar, der Markt war ja auch wirklich am Boden. Und wenn man dann so gezielt den Aktienmarkt stimuliert, dann ist es klar, dass man da erstmal so eine Reaktion anhat. So. Jetzt, was kommt danach? Also am Ende des Tages ist ja die Hoffnung, dass jetzt wirklich ein großer Fiskalimpuls nachkommt. Ja? Dass auch wirklich ein Fiskalimpuls nachkommt, der nicht nur so die Stimmung an den Kapitalmärkten dann mal kurzzeitig nach oben bringt, sondern der dann auch nachhaltig die Stimmung bei den Konsumenten, denn das brauchen wir am Ende des Tages. Ja? Die Chinesen sparen zu viel, dass die Stimmung bei den Konsumenten sich dreht. Und natürlich auch bei den Unternehmen, dass die bereit sind, wieder zu investieren. Also dafür braucht man einen größeren Fiskalimpuls. Und ja, da wird was kommen. Ja. Jetzt wird der gemutmaßt zur Größenordnung 300 Milliarden. Das hört sich erstmal viel an, aber das ist ja für die chinesische Wirtschaft nicht wirklich viel. Es sind ungefähr 2% vom Bruttosozialprodukt in China. Und wofür werden die verwendet? Ich meine, man darf nicht vergessen, wenn man jetzt einen Fiskalimpuls hat, muss man ja erstmal die ganzen faulen Kredite auch irgendwo abschreiben. Mhm. So, das heißt, ein Teil davon geht erstmal in die Abschreibung von Krediten, gerade im Immobiliensektor. Ja. Das ist richtig, das ist auch wichtig, ja, aber es ist ja noch kein Wachstumsimpuls. Ja. So. Dann muss man Banken, Finanzierer und so weiter rekapitalisieren. Da geht wahrscheinlich so das zweite Drittel dann schon mal rein. Und dann bleibt noch ein Drittel von den 300 Milliarden übrig, 100 Milliarden, die dann irgendwo vielleicht dann zeitnah dann auch ein Wachstumsimpuls sein könnten. Also man denkt da über erhöhtes Kindergeld für zweite Kinder, weil man hatte dieses riesige demografische Problem auch in China und so weiter und so fort. Ob das dann den Weg direkt in Konsum findet? Also alles in allem muss man sagen, ja, da wird was kommen fiskalisch, aber wir glauben, das bleibt hinter den Erwartungen erstmal. Die sind ja relativ hoch des Marktes zurück und die werden jetzt nicht zeitnah irgendwo wirklich einen spürbaren Wachstumsimpuls in China dann auch setzen. Und deswegen wird da diese große Stimmungsthematik, die wird dann auch wieder ein bisschen zurückgehen.
Weil wir jetzt so ein bisschen das diversere Bild gezeichnet haben, ist das jetzt nicht eine Phase, wo man mal so ein bisschen immer auch selektiver arbeiten muss am Aktienmarkt? Ja. Also so ein bisschen eher in die Breite reingehen und passt schon. Klingt nicht, als sei das der Idealfall, ne? Gerade weil wir eben so unterschiedliche Entwicklungen hatten, die sich auch sehr lange fortgesetzt haben. Auch wenn wir jetzt mal USA zurückkommen, Equivate, ja, das hat jetzt mal jetzt das letzte Quartal angefangen. Equivate hat besser performt als der Index an sich. Aber es ist immer noch, die Gaps sind immer noch wahnsinnig riesig, ne?
Ja. Genau, also gleichgewichteter S&P 500 endlich mal, also die Marktbreite nimmt zu, das ist ein positives Signal. Ja. Die Rotation wird weiter sich fortsetzen, sind wir davon überzeugt. Auch die zweite Reihe kommt ja so ein bisschen. Also so richtig geklappt hat es noch nicht. Nee. Muss man sagen, die tut sich schwer. Sie hat jetzt auch nicht mehr massiv underperformed, aber sie hat jetzt auch nicht so Outperformance angesetzt. Mhm. Aber das reicht ja erstmal. Das ist eine lange Bodenbindung. Ich meine, die zweite Reihe, die ganzen Small Midcaps, die sind ja jetzt wirklich über einen ganz langen Zeitraum abgestraft worden. Ja. Dass das jetzt nicht V-förmig nach oben schießt, ohne dass wir jetzt immense Konjunkturimpulse bekommen, ist auch klar. Aber ich finde es schon mal ein ganz gutes Zeichen für den Gesamtmarkt, dass sich die zweite Reihe stabilisieren kann. Und wenn man dann in Richtung 2025 blickt und tatsächlich dann die Zinsen deutlich weniger restriktiv sind, die Wirtschaft nach wie vor sich stabil hält, dann werden Anlegerinnen und Anleger auch gucken, okay, gehe ich jetzt wieder sozusagen in die alten Titel mit dem Momentum, gehe ich da nochmal hinterher oder suche ich mir eben neue Anlagefelder? Und da haben wir eben neue Anlagefelder, die vernünftig bewertet sind, von der Ausgangsbasis her okay sind, die perspektivisch dann auch Gewinnpotenziale haben. Und deswegen, ja, im nächsten Jahr wird sich das sicherlich dann so ein bisschen in die neuen. Ich glaube noch nicht in diesem Jahr, weil dafür ist das Momentum einfach noch zu stark, auch in den großen Tech. Also da gibt es jetzt keinen Grund, da massiv schon von Abstand zu nehmen. Aber so mit Blick in Richtung nächstes Jahr sollte man jetzt schon anfangen, sich da nach und nach umzupositionieren. Das ist unsere Meinung.
Aber für den Moment, das ist ja das, was wir die letzten Wochen schon gesehen haben. Es sind erstmal die ganzen Großen, die links liegen gelassen wurden, was da gut war oder einigermaßen akzeptabel bewertet ist, zieht nach und dann kommt dann auch irgendwann erst die zweite oder dritte Reihe. Ne?
Ja,
man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt mal quasi in den USA bleiben, Russell 2000 ist natürlich auch nicht auf dem so attraktiven Niveau, wenn man mal in der Breite guckt, wie das vielleicht in früheren Zyklen der Fall war, weil irgendwie, keine Ahnung, Rekordhohe, was sind das, 40%, glaube ich, arbeiten sowieso mit roten Zahlen. Da sagt man auch nicht, ja, das brauche ich jetzt unbedingt ganz viel, ne?
Absolut. Nein, dieser Russell 2000 wurde mal kurzzeitig entdeckt, ja, als man diesen Trump-Trade gespielt hat. Ja. Ja, also Trump dann mit der Idee,
Reindustrialisierung
wird
dann
sehr viel genau für die heimische Wirtschaft tun, Konjunkturprogramme da auflegen, Steuern senken und so weiter. Also brauche ich die zweite Reihe. Da ist ja der Russell 2000 dann mal richtig angesprungen. Ja. Das hat sich jetzt ja auch schon wieder relativiert und absolut sehe ich ganz genauso. Es ist eher ein Thema für uns, zweite Reihe dann wirklich nach Europa zu schauen, auch Deutschland mit Abstrichen dann, weil man da einfach diese wirklich günstigen Bewertungen hat. Ja. Und in den USA ist es eben ein anderer Trade, ja. Und vor allen Dingen Russell 2000, auch die hohen Bewertungen stören uns da auch. Da sind wir eher dann in diesem gleichgewichteten S&P 500 drin, wo wir sagen, innerhalb des S&P 500 wirklich nicht mehr nur auf die 6-7 Zugpferde setzen, sondern innerhalb des S&P 500 dann wirklich umzuschichten, weil da auch die Gewinndynamik eben zunimmt. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was da sinnvoller ist.
Jetzt haben wir natürlich auch die letzten Monate gesehen, in der Tendenz, neben Tech, das ist immer ein eigenes Thema, waren es eher die defensiven Branchen, die eigentlich relativ gut performt haben, von Pharma über alle möglichen anderen Sachen. Ist das was sich fortsetzen wird? Und Zeit für Zykliker ist dann eher erst gekommen, wenn man wirklich sieht, man läuft auch wirklich durch mit den Gewinnen nach oben weg, in der Breite.
Ja, also wir sind ja für den Gesamtmarkt jetzt im vierten Quartal sowieso eher zurückhaltend sein. Das gibt so eine Seitwärtskonsolidierung. Wenn wir auf den jetzigen Niveaus am Jahresende rauslaufen, haben wir ein super Aktienmarktjahr gehabt. Viel mehr würde ich da gar nicht prognostizieren wollen. Und dementsprechend bietet sich es auch an, ein bisschen defensiver zu gehen. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, bei den Zyklikern, ich meine jetzt, wenn wir nach Europa blicken, haben wir Zyklik ist viel Konsumzyklik, Automobile und so weiter. Da sind wir noch nicht am Ende der Gewinnwarnung. Ja, also da ist einfach noch Druck drauf. Und da werden sicherlich erst, wenn erkennbar wird, dass so die Dynamik nach unten ausläuft, also wenn erkennbar wird, dass die Gewinne wieder ansteigen, ist zu spät, das ist klar. Ja, klar. Aber im Moment sind wir erst in der Phase, wo die Gewinnwarnungen kommen, ja. Wo die Gewinnwarnungen auch noch von Niveau her überraschend hoch ausfallen. Da würde ich erstmal noch mal ein Vierteljahr warten. Also da wird noch ein bisschen was kommen, da wird noch nach unten revidiert werden. Und irgendwann kommen sicherlich schlechte Ergebnisse und der Markt wird positiv darauf reagieren. Ja. Ja? Aber an dem Punkt sind wir noch nicht.
Mhm. Braucht man China-Aktien?
Braucht man?
Braucht man China-Aktien?
Wir glauben, nein. Einfach aus dem Grund, dass wir, was wir gerade besprochen haben, eher das als Strohfeuer aktuell sehen, dass wir glauben, dass diese hohen Erwartungen an wirkliches umfassendes Fiskalpolitikpaket dann enttäuscht werden. Und wenn das der Fall ist, dann wird es schwierig sein, wirklich abseits von jetzt Short-Eindeckungen und einem kurzfristigen Anstieg nachhaltig dann die internationalen Anleger für chinesische Aktien zu begeistern. Ja? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja andere Alternativen auch haben. Ja? Also sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwo die Idee haben, wollen an niedrig bewertete Aktien mit Wachstumspotenzial haben, dann finden wir auch in Europa welche beispielsweise. Wir haben nach wie vor die outstanding Aktienmärkte in den USA. Ja. Also dass man da jetzt, und wir haben Japan, ja, wir haben Japan, dass die ja wirklich zurückkommen und wo sich auch strukturell ja was positiv verändert, ja. Glaube ich nicht, dass wir jetzt eine riesen Allokationsbewegung dann in chinesische Aktien bekommen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es extrem schwer wird, da wirklich nachhaltige Strukturreformen dann wirklich dann auch umzusetzen, die wieder das Wachstum auch wirklich auf die 5%, die man ja erreichen will, dann hochbringt. Ja.
Plus die Blackbox, die wir alle immer nicht bewerten können, der politischen Seite, genau. Weil man nie weiß, in welche Richtung die gerade so tendieren.
Ja, Corporate Governance-Themen, ja, all diese Dinge, Kapitalerhöhungen, die notwendig werden, auch da, wenn ich als freier Aktionär dann eine Aktie habe, ja, dann bin ich da auch mitgefangen. All diese Corporate Governance-Themen, die einfach schwerwiegend sind, haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und da brauche ich dann schon eine ganz andere Perspektive, um diese Risikoprämie quasi dann auch zu verdienen. Und deswegen, also, nee, dass wir da jetzt nachhaltig wirklich in dem diese Erholungsbewegung fortsetzen, das glauben wir nicht.
Wenn wir mal, also Japan noch mal ganz kurz zur Seite stellen, komme ich auch gleich noch mal drauf. Gibt es so wirklich attraktive Emerging Markets, die man so ein bisschen im Auge haben muss? Die Flows in Emerging Market Fonds sind ja relativ groß im Moment. Da ist ja schon so ein bisschen ein Trend auch wieder hin, dass man eben sieht, in der ganzen Konstellation ist das wieder eine Phase, die gut ist für die Emerging Markets.
Ja, absolut. Ex-China natürlich. Also genau, MSCI ex-China, das wäre so das, wo wir auch sagen, da würden wir uns aufhalten wollen. Mhm. Nein, wir haben, das Wachstum ist nach wie vor in Asien. Ja, Indien wächst stark. Wir haben Südostasien, die einzelnen Länder, die auch gutes Wachstum haben. Auch Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Also das ist was, wo wir uns aufhalten würden, aber eben Asien ex China dann.
Ja. Und natürlich, sie profitieren auch von dem ganzen geopolitischen Konflikt zwischen China und den USA als eben alternativer Handelspartner.
Das darf man ja auch als alternativer Handelspartner, der Handelsraum an sich ist riesig ja. Also das darf man nicht vergessen, die Bevölkerung ist riesig, das Wachstum ist da, wir haben Wachstumsraten eben in der Region Indien 6-7% und so weiter. Also das passt schon von diesen volkswirtschaftlichen Dynamiken her. Und wir haben mittlerweile auch ausreichend große Kapitalmärkte. Das ist ja immer das Problem, dann, wenn ich da investieren möchte. Also ich habe die Dynamik in den Volkswirtschaften, aber habe ich auch die entsprechenden gelisteten investierbaren Unternehmen, die davon profitieren werden. Und da haben wir ja in den letzten 10 Jahren gesehen, das ist ja gerade am Aktienmarkt oft nicht der Fall, weil einfach es ein Mangel daran herrscht, ja, an wirklich wirklich investierbaren Unternehmen. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden. Es hängt immer noch hinterher. Deswegen darf man auch, sollte man nicht verwechseln, die Dynamik der Volkswirtschaften dann am Ende des Tages mit der Gewinndynamik der im Index enthaltenen Unternehmen. Was uns insgesamt an den Schwellenländern fast ein bisschen besser gefällt, ist dann sogar die Anleiheseite. Mhm. Ja, also Schwellenländer-Anleihen, da haben wir ja Renditen, wenn wir da in Hartwährung sind, immerhin von rund 7%. Ja. Das ist natürlich auch dann wirklich eine Alternative zum Aktienmarkt in den Ländern. Also das ist dann eher was, wo man, wenn man dann breiter aufs Portfolio schaut, das ist nicht nur auf dem Aktienmarkt, wo man sagt, naja, also da kann ich eigentlich auch in die Anleihesegmente gehen, ja, und habe dann eben wirklich eine vernünftige Verzinsung da. Mhm.
Und wir haben es gerade gehabt, wir haben letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, letztes Jahr um die Zeit, also im Dezember, als wir gesprochen haben, war Japan so ein bisschen everybody's darling, haben wir auch oft darüber gesprochen. Es hat natürlich auch endlich mal richtig gezündet dieses Jahr, sehr lange Zeit, bis zu diesen berühmten Verwerfungen natürlich mit Auflösung, Carry Rates und so weiter und so fort. Da ist man von der Bank of Japan auch negativ überrascht worden, kommt auch selten vor. Und damit hat es dann auch viele aus diesem Lager des Everybody Darlings Gefühls auch wieder rausgeschmissen, die gesagt haben, war jetzt eine schöne Zeit, weiß ich nicht, ob da noch so wahnsinnig viel kommt. Ich entnahm so ein bisschen, es hat durchaus noch weiterhin sehr positiv für Japan von der Story sozusagen, der Wachstumsstory.
Wir bleiben da positiv, ja. Also klar, wir haben diese riesen Marktverwerfung im August gesehen, ja, Auflösung Carry Trades. Da ist aber auch zum Glück, muss man sagen, das kann man nie richtig abschätzen, sind da keine sozusagen Risk-On-Effekte dann daraus entstanden. Ja. Oft hat man dann ja diese Wellen, die entstehen, dass dann wirklich jemand in Schieflage gerät, nochmal dann aktiv Positionen aufgelöst werden. Also diese Spiralen, sage ich mal, die sind nicht ausgelöst worden, das ist erstmal positiv. Der Markt hat sich wieder stabilisiert und jetzt kann man wieder auf die fundamentalen Themen schauen. Und bei den fundamentalen Themen, ja, Risikofaktor bleibt natürlich die Währung. Ja. Denn der Yen hat natürlich schon das Potenzial, leicht aufzuwerten. Ja. So, und wenn man nach so einer riesigen langen Währungsbewegung sagt, hat das Potenzial, leicht aufzuwerten, dann wird es nicht ganz gemächlich passieren, sondern halt in riesigen. So. Das heißt, das Risiko, dass wir da auf der Währungsseite große Bewegungen in die eine oder andere Richtung bekommen, das ist schon da und das wird natürlich den Markt dann auch immer mal wieder kurzfristig belasten. Wenn man da aber mal durchblickt, sagt man, ja, Yen kann moderat aufwerten, wir haben ein vernünftiges Wirtschaftswachstum da. Ja, wir werden auch im nächsten Jahr Zinserhöhungen sehen in Japan, einfach aufgrund der Preisthematik, aufgrund der Lohnentwicklungsthematik und so weiter. Das ist aber für die Volkswirtschaft an sich positiv. Ja, also die Reallohnentwicklung ist gut. Wir haben die Möglichkeit zu konsumieren, also Stimulus aus der heimischen Wirtschaft heraus, ein bisschen mehr Konsum. Die Exportausrichtung ist vernünftig für eine an der Weltwirtschaft zu partizipieren. Wir haben große Strukturreformen in den Unternehmen selber. Also wir sehen, dass da viel mehr Wert drauf gelegt wird auf wirklich Gewinnwachstum die Aktie. Die Unternehmen fangen an, Aktien zurückzukaufen, all diese Themen. Das hat Bestand, ja. Und das hat für uns auch weiterhin Bestand. Und deswegen bleiben wir für den japanischen Markt positiv. Ist nicht besonders teuer bewertet auch. Also das heißt, diese gute Entwicklung, die war unterfüttert auch durch eine gute Unternehmensgewinnentwicklung. Also wenn man da so durch diese ganzen Boxen mal durchgeht, muss man sagen, ja, Währung muss man im Auge behalten. Die große Marktverwerfung ist jetzt erstmal durch, hat nicht dazu geführt, dass wir so richtige Risk-Off-Spiralen bekommen haben. Jeder sollte jetzt gewarnt sein. Also das war der Warnschuss. Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen. Und dementsprechend Blick auf die Fundamentals muss man sagen, dass es in Ordnung ist für uns einer der attraktiven Märkte fürs nächste Jahr auch.
Und dann immer noch so die klassische Abschlussfrage, die immer am gemeinsten ist am Ende. Was wird nächstes Jahr die spannendste Asset-Klasse werden?
Ich glaube, die spannendste Asset-Klasse werden tatsächlich die Unternehmensanleihen sein. Es ist ja eine Asset-Klasse, die wir jetzt schon, ja, seitdem einfach der Zins wieder zurück ist, einfach auch wieder investieren können. Mhm. Ja. Und in der ganzen Gemengelage, wo natürlich so das Wachstum jetzt ohne richtige neue Impulse da ist, wird sich der Aktienmarkt gut schlagen können. Haben wir gar keinen Zweifel, dass der Aktienmarkt da gut schlagen wird können. Aber die Unternehmensanleihen bleiben natürlich damit eine richtige Konkurrenz zur Aktie. Ja. Und ich glaube, Anlegerinnen und Anleger werden da verstärkt auch rein investieren. Das ist ja auch wichtig, denn die Zinsen gehen runter. Das heißt, die Sparzinsen, dieses schöne Zeitfenster, was wir hatten, wo man sich gut fühlte, am Geldmarkt unterwegs zu sein, Sparzinsen zu vereinnahmen, das läuft aus. Das heißt, die Notwendigkeit umzuschichten, die ist da. Und dann wird man sicherlich erstmal aus den Sparzinsen ein bisschen stärker in Richtung Unternehmensanleihen gehen. Die haben auch nicht so eine lange Duration, 3-4 Jahre. Und ein Teil fließt davon nur in Aktienmärkte.
Vor allem dann, wenn natürlich vielleicht auch die Aktienrenditen sich mal wieder normalisieren, in Anführungszeichen. Ja. Das ist ja nichts. Eigentlich an sich erstmal nichts Wildes.
Ja,
das genau. Wird dann auch übrigens sehr spannend, finde ich, was denn ein Warren Buffett denn macht bei den ganzen Bergen an T-Bills, auf denen der da sitzt. Das ist jetzt im Moment, kann man sagen, passt schon, wenn ich nichts Geiles finde, aber irgendwann wird das halt auch sehr unattraktiv werden. Ne?
Ja, genau.
Und das ist sehr viel Geld.
Das ist ja insgesamt ein Thema. Ja? Ja. Es ist ja Liquidität vorhanden und wie findet die dann den Zugang in den Kapitalmarkt? Deswegen sollte man auch weiter bei allen Risikofaktoren, die wir haben, gilt eins, weiterhin investiert bleiben. Ja, das ist ganz wichtig, denn Anlagegelder suchen auch weiter nach Anlage im nächsten Jahr und wie gesagt, genau, am Geldmarkt wird es zunehmend dann etwas schwieriger.
Das nehme ich so als sehr schönes Schlusswort. Schau mal, vielen Dank
für das Gespräch.
Hat wieder Spaß gemacht. Freunde, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment positioniert seid. Vor allem wollt ihr China-Tech-Aktien oder sagt ihr auch eher, lass mal Finger weg. Vielen Dank fürs Gespräch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.